Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Ulrike Timm.
Ich grüße Sie herzlich. Zu Gast ist heute Sonja Mikisch, eine große bewunderte Journalistenkollegin, war Korrespondentin in Russland und in Paris, hat von den Tschetschenienkriegen aus Afghanistan und aus dem Kosovo berichtet. Zuschauer kennen Sie noch aus Monitor, dem politischen Meinungsmagazin, und sie war Chefredakteurin des WDR bis 2018, hat jetzt rasant geschriebene Erinnerungen vorgelegt, aufs Ganze, die Geschichte einer Tochter aus scheckigem Haus, viel mehr als die Bilanz eines Journalistenlebens. Herzlich willkommen, Frau Mikic.
Ich freue mich, ja, hallo.
Vielen ist die taffe Reporterin ein Begriff, die immer gekämpft hat, auch für anspruchsvolle Dokumentationen. Dass in Ihnen, Frau Mikic, eine Wolkenguckerin steckt, das ahnen die wenigsten. Was erzählt denn heute der Himmel über Köln?
Ach, das ist Stratus, Stratus, Stratus. Das heißt, eine gleichmäßige, graue, pessimistisch stimmende Decke. Und es geht auch noch eine ganze Weile so weiter. Andererseits ist ja ein ewig blauer Himmel auch ziemlich langweilig.
Aber grau in grau ist auch doof. Sie sind sogar Mitglied in einem Verein der Wolkengucker. Sowas gibt's?
Ja, die Briten, die sind immer für Überraschungen gut. Und da gibt es eine Cloud Appreciation Society. Das sind Leute, die einfach Wolken gut finden und eben blaue Himmel als langweilig empfinden und nie und nimmer irgendwo hinfahren würden, wo man dann sagt, oh, ich hatte 6 Wochen nur Sonnenschein und blauen Himmel. Nein, wir lieben Wolken.
Cloud Appreciation Society, das kann nur ein britischer Club sein, oder?
Das ist ein britischer Club durch und durch, und ich bin jetzt auch nur ein Mitglied auf dem Papier, aber ich bekomme regelmäßig wunderschöne Fotos aus aller Welt, also vor der Haustür und aus der ganzen Welt von irgendwelchen Wolkenformationen, und allein deswegen lohnt es sich schon, diesen Club zu kennen.
Sonja Mikic hat sich als Journalistin durchgesetzt, mit Professionalität, mit Mut, mit stilistischer Klasse. In die Wiege gelegt war ihr all das nicht. Sie musste dafür oft genug aufs Ganze gehen, so heißt ihre Autobiografie, die Geschichte einer Tochter aus scheckigem Haus. Schauen wir uns das mal an, Frau Mikic, geboren in Oxford, als Tochter einer Deutschen und eines Serben, die sich in Großbritannien kennengelernt haben. Eine bunte Familie, sehr junge, sie schreiben sonnige Eltern, aber inwiefern ein scheckiges Haus?
Ja, da kam so viel zusammen in meiner Kindheit. Also nicht nur, dass meine Eltern eben aus sehr verschiedenen Ländern kamen, sondern auch ideologisch sehr verschiedenen Ländern. Jugoslawien damals, hieß es ja noch Jugoslawien, war nach dem Krieg ein antifaschistisches Land. Und in Deutschland musste man erstmal die Nazi-Zeit aufarbeiten. Nummer eins. Nummer zwei, in London selber gehörte ich zu einer Jugo-Clique, aber das war eigentlich eine Osteuropa-Clique. Da waren Weißrussen, Polen, Ukrainer, Bulgaren, alles Mögliche außer den Jugoslawen, sodass ich früh das mitbekam. Und scheckig war aber auch meine deutsche Familie, weil mein Großvater war wiederum gebürtiger Italiener. Meine Urgroßmutter kam aus dem Elsass, meine Großmutter aus Thüringen. Also nehmen Sie es, wie Sie wollen.
Es war alles
durcheinander.
Es sind zwei Fotos auf dem Bucheinband. Ein heutiges und auf der Rückseite ein Mädchen von, ich schätze mal 6, 7. Ja. Schalk im Blick, Selbstbewusstsein. Wenn die heutige Sonja, die kleine Sonja, betrachtet, findet sie sich wieder?
Oh ja, und ich mag dieses Foto, ich mag diesen Blick. Das Schöne ist, mein Mann hat das Foto gefunden in einem Riesenhaufen von Fotos und sagte, ja, das ist das Beste aus deiner Kindheit und das muss hinten aufs Buch. Der hat den Umschlag nämlich entworfen, und dieses Mädchen hat also ein Pony völlig verschnitten, von der Mutter verschnitten. Das kennen wahrscheinlich Kinder, so ein Topffrisur und Flecken auf dem Pullover. Und es ist alles egal. Hauptsache, die Welt gehört mir.
Ein ganz selbstbewusster Blick schon von einem Kind. Ich will da raus. Sie hatten zwei Lebensvorbilder. Zum einen Alice im Wunderland. Die wollten sie sogar mal spielen, reichte aber nur für die... Ja, also Sie sagen Ersatzkanäle, ich habe mir Reservekrabbe gemerkt, was für ein Schlag. Und Alexander der Große, ist das lebenslang so sind das lebenslang Leitfiguren geblieben, die beiden, Alice und Alexander?
Also nicht, dass ich da jeden Tag oder jeden Monat drüber nachdenke, so ist es nicht. Aber Alice war eben ein wunderliches Kind, ein abenteuerliches Kind, ein Kind, was Widersprüche und surrealistische Situationen richtig gut dann auch durchlebte und damit klarkam, dass die Welt eben nicht einfach ist. Das würde ich mir schon ein bisschen zuschreiben. Und Alexander der Große, den fand ich als Kind so toll, ohne jetzt furchtbar viel zu wissen über die Historie. Aber da war einer, der war jung und schön und wahrscheinlich blond und sehr reich, ein reicher Prinz, später ein reicher König. Und er hätte es sich gemütlich machen können in Griechenland. Aber nein, er wollte das Ende der Welt sehen. Er wollte bis zum Horizont und darüber hinaus gehen und das Ende der Welt sehen. Und das hat mich dermaßen fasziniert. Er ist ja immerhin bis Indien gekommen. Das war eine riesige Reise durch alle damals bekannten Zivilisationen. Und ja, das fand ich gut und das finde ich vorbildlich. Und da habe ich heute noch so eine kleine Sehnsucht nach Horizonten bewahrt.
Das Ende der Welt, das kann einen ja auch reizen. Ich meine, Alexander der Große hatte auch einiges auf dem Kerbholz. Eroberer sind immer auch Massenmörder. Richtig. So eine ganz ungebrochene Figur ist das nicht. Aber wie haben Sie sich das Ende der Welt vorgestellt?
Naja, als Kind wusste ich schon, dass die Erde keine Scheibe ist. Und dennoch, ich dachte, es wird irgendwo eine Gegend geben, wo es keine Menschen mehr gibt, ja, wo es aufhört mit der Zivilisation, mit den Häusern, vielleicht eine großartige Landschaft. Ich hatte immer so ein Bild von unüberwindbaren Gebirgen vor mir.
Die erste, ich sag mal, wirklich große Auslandsreise der Frau, die dann irgendwie überall auf der Welt zumindest mal eine Zeit lang gelebt hat, die ging nach Herne.
Richtig.
Das muss ein Kulturschock gewesen sein. Von Swinging London nach Herne in Westfalen.
Das war in vieler Hinsicht ein Schock, weil meine Eltern ließen sich scheiden. Also es gab keine Familie mehr. Es gab nicht mehr diese Jugo-Clique. Ich konnte kein Deutsch, nur ein paar Brocken. Ich kam in eine sehr herzliche, sehr warme Familie, nämlich die meiner Großeltern. Aber ich war dann eben ein Kind von vielen, vorher so das Einzelkind. Und wir hatten nicht viel Geld. Ich musste mich sehr, sehr umstellen. Und ja, es war ein Schock in dem Sinn, dass ich England verloren hatte und so schnell Deutsch lernen musste und Außenseiterin war. In der Volksschule, wie es damals hieß, und auch nochmal anfangs dann auf den diversen Gymnasien.
Die kleine Engländerin. Später wurde es dann Mönchengladbach. Das war gediegen, aber ich sag mal vorsichtig, auch nicht gerade vorwärts drängen. Eine junge Frau, die in ihrer Abi-Rede 1970 etwa, muss das gewesen sein, sagt, ihr habt alles falsch gemacht. Wir haben weder das Dritte Reich aufgearbeitet, noch die Zustände der Welt. Ihr habt uns nicht fürs Leben lernen lassen, sondern für die Anpassung. Rums. Wie war die Reaktion?
Oh, miserabel. Meine Schulfreundinnen, Klassenkameradinnen, die klatschten alle begeistert. Da war ansonsten eisiges Schweigen in dieser Aula. Ohnehin waren wir vorher unangenehm aufgefallen, weil wir uns eben nicht so aufrüschten mit schicken Abikleidern, sondern ziemlich schlunzig da ankamen. Und ja, also die Eltern, die da versammelt waren, die fanden es furchtbar, was ich da sagte. Die meisten Lehrer und Lehrerinnen fanden es furchtbar. Am nächsten Tag oder am übernächsten Tag war dann auch in der Zeitung ein Artikel über diese grässliche Unterwanderung an dieser reinen Mädchenschule. Muss man sich immer so auf der Zunge zergehen lassen. Reine Mädchenschule, wie rein wir da wohl waren. Und auf jeden Fall, ich war da schon eine gute Linke.
Sonja Mikic ist uns zugeschaltet aus Köln, hat uns erzählt von ihrer Kindheit aus scheckigem Haus, so nennt sie es selber. Der schmissigen Abi-Rede folgte dann ein Soziologiestudium, WG-Leben und Selbstverwirklichung. Wir sind in den 1970er Jahren, da war diese Melange typisch. Frau Mikic, es gab sicher auch im beschaulichen Aachen jede Menge weltverbessernde linke Gruppen, samt Trotzkisten, Maoisten. Welche K-Gruppe war Ihnen denn am nächsten?
Ja, keine K-Gruppe. Ich war zwar bei den Trotzkisten für ein Jahr oder zwei, weil ich die intelligent fand und weil sie aber auch die besten Partys feierten, ehrlich gesagt, und viel Musik selber machten. Also das war eher mein Anliegen und dann nahm ich dann den Trotzkismus mit in Kauf. Und dann kam aber die Frauenbewegung und die rollte wirklich, ich kann es nicht anders sagen, wie eine Welle an. Und erfasste unglaublich viele Frauen, auch in Aachen, vielleicht gerade in den Provinzstädten, umfasste sie alle. Also da gab es nicht diese irre Spaltung, die es vielleicht in Berlin und Frankfurt gab, zwischen heterosexuellen und lesbischen Frauen oder Arbeiterinnen und Studentinnen, sondern das war schon eine gute Mischung da. Und ich war super aktiv. Es hat mir gefallen. Ich habe Musik gemacht, Kabarett gemacht, aber auch Flugblätter geschrieben und Demos gemacht und so weiter. Das war eine umfassende, wundervolle Zeit.
Das ist ja so eine Zwischengeneration, die 1970er, keine 68er mehr, aber eben Frauen, die laut wurden, die sich Rechte nahmen, wenn man sie ihnen nicht gab, ein Lebensgefühl. Musik-WGs, was haben Sie daraus für Ihr Leben mitgenommen und ist es heute ein bisschen grau dagegen?
Ja, natürlich, weil es gibt diese Art von Frauenbewegung nicht mehr. Die ist dann auch irgendwann in andere Bewegungen eingemündet, kann man so sagen. Heute gibt es natürlich die neue Frauenbewegung. Oder vielleicht eine neue Bewegung, die auch Frauen umschließt, also eine identitäre Bewegung, mit der ich mich nicht so anfreunde, weil ich eben das Universelle mehr mochte, was mehr umfassend war und nicht in so kleine Kästchen abrutschte. Aber ich glaube auch, dass jede Generation ihr eigenes finden muss. Insofern schaue ich mir das dann weise an und denke, naja, ich würde alles anders machen.
Das meinte ich auch, die Welle gibt's nicht mehr. So kleine Wellchen, eher so aufgesplittert.
Ja, oder digitale Aufregungen und Stürme, die dann aber auch schnell wieder verpuffen.
Dann gehen wir wieder zurück zu Ihnen. Nach einigen Umwegen, an der Uni wollten Sie nicht bleiben, ging's zum WDR und Sonja Mikic wollte raus ins Ausland. Das war wohl von Beginn an das Ziel. Dass Sie sich gemeldet haben als, ich sag mal, ganz junges Greenhorn für einen Afghanistan-Einsatz, zu dem es dann glücklicherweise erstmal nicht kam, das sorgte für Aufsehen. Warum haben Sie hier gerufen?
Ach, das war total bescheuert, aber einerseits war da das Romantische, endlich mal Afghanistan, also wie wir vorhin gesagt haben, Alexander der Große war eben auch der in war Afghanistan, auch da. Ne? Muss ich auch hin. Ich interessierte mich aber tatsächlich auch für dieses Weltgeschehen, denn immerhin zog die Rote Armee, die Sowjetarmee, zog aus Afghanistan geschlagen ab. Das war auch eine Zeitenwende, die Großmacht knickte ein vor einem Bergvolk, wenn man so will, wenn auch von Amerika gestützt, aber es waren dann eben Freiheitskämpfer in Afghanistan, in den Tälern überall und diese Armee wurde nicht damit fertig. Das fand ich interessant. Und dann gab es dann eben den Moment des Abzugs nach Usbekistan rein, muss man sich auf der Landkarte angucken, da ist ein Fluss dazwischen und eine berühmte Brücke. So, und dann dachte ich, und dann, nein, ich dachte das gar nicht, sondern andere dachten, da müsste man doch jemanden hinschicken. Und es wurde dann in der Runde herumgeschaut und ja, gut, ich meldete mich als Einzige. Warum? Weil ich da diese Neugier hatte und weil ich auch dachte, ich kann sowas und ich bin mutig und das reicht. Das war aber völlig bescheuert. Ich hatte eben keine Ahnung. Ich hatte nur einen guten Kameramann, der sagte, wir machen das schon. Ich hatte keine Vorstellung. Und in den Tagen danach hörte ich immer BBC und es wurde mir immer gruseliger von meiner eigenen bescheuerten Idee. Naja, auf jeden Fall kam es nicht zustande.
Und das war gut so, ne?
Und das war sehr gut so.
Steht ganz ehrlich drin, es war eine scheiß Idee.
Genau.
So was merkt man sich als Leserin.
Ja.
Wir springen mal ein bisschen, Frau Mikic. Die Russland-Korrespondentin Mikic, dann war nämlich keine Schnapsidee, sondern diese Jahre ab 1992 haben sie bekannt gemacht. Eine ganz andere Zeit. Nach Gorbatschow kam Jelzin. Und es war damals ein Land im Aufbruch, das hört man heute fast mit Staunen. Wie haben Sie das damals erlebt?
Ja, genau so. Ein Land im Aufbruch und im Umbruch, weil vorher ein Zusammenbruch passiert war, nämlich Zusammenbruch der alten Sowjetunion, der alten Gewissheiten. Ich habe das mal beschrieben, dass ich da jahrelang als Journalistin eine Art Champagnerstimmung hatte, weil so viel los war, weil so viel Geschichte passierte, weil so viele Sachen zum ersten Mal passierten in einem sich demokratisierenden Russland. Ich kann da auch mit einiger Begeisterung das schildern. Das Negative können wir natürlich auch nochmal anführen, aber begeistert nach wie vor bin ich von dieser Zeit, weil sie hatte Meinungsvielfalt. Sie hatte sensationell gute, investigative Sendungen. Sie hatte unglaublich freche Satire-Sendungen. Mhm. Die Menschen konnten wählen zwischen verschiedenen Parteien. Und das war schon eine Aufbruchsstimmung, die viele Menschen da erfasst hat, weswegen ich auch sauer werde, wenn Menschen heute hierzulande oder im Westen sagen, die sind nicht demokratiefähig.
Aber gleichzeitig ist das ja schwer aufrechtzuerhalten. Also Russland hat Demokratieerfahrung. Sie haben damals wild gedreht, also es brauchte kaum Genehmigung. Die Leute haben auf dem Roten Platz offen in ihr Mikrofon gesprochen, angstfrei. Aber man muss doch auch sagen, haben das nicht 20 Putin-Jahre komplett versenkt?
Verschüttet ist vielleicht das bessere Bild, weil ich hoffe, dass doch viele aus der Generation, die damals dann jung und aktiv waren und die Freiheiten benutzten, dass die sich dann wieder erinnern werden, dass die Putinschen, wie soll ich sagen, Geschenke, materielle Sicherheit, Ansehen in der Welt nicht alles im Leben sind, sondern dass es auch Freiheit gibt. Und wir wollen auch nicht vergessen, in den Nullerjahren, also in diesen 2000er Jahren, gab es ja viele sehr, sehr große Demonstrationen, insbesondere von jungen Leuten, die diese Zeit gar nicht so sehr kannten, die demokratische. Und die wollen aber Putin weghaben. Das heißt, da ist ein Potenzial verschüttet. Zu Recht auch sagen wir, naja, man kann von ihnen nicht erwarten, dass sie gerne in den Knast gehen oder ins Lager gehen oder ihre Jobs verlieren. Auch Russen und Russinnen haben Angst, sich zu positionieren. Aber ich glaube, es ist noch da, dieser Kern.
Aber während wir sprechen jetzt, Frau Mikic, sterben ukrainische wie russische Soldaten und Zivilisten. Und ich weiß gar nicht, ob Sie im heutigen Russland überhaupt noch jemanden haben, den Sie anrufen könnten. Oder ob Ihre Freunde und Bekannten jetzt alle weg sind.
Wie ist Viele, das? Die meisten sind weg. Die Intellektuellen, die Jungen sind weg und die Alten sind so ein bisschen, wie soll ich sagen, ins Privatleben abgetaucht. Zum Teil verzweifelt, zum Teil resigniert, ja.
Und wenn Sie jemanden erreichen, was sind das überhaupt für Gespräche jetzt?
Traurige Gespräche. Mhm. Wie konnte das nur kommen? Und die vage Hoffnung, dass sich dieser Albtraum irgendwie auflöst und dass Putin irgendwie weg ist, aber genauer nicht.
Unser Gast, die Journalistin Sonja Mikic, berichtete Anfang der 1990er von den Tschetschenienkriegen. Die wurden damals viel weniger beachtet als heute der Krieg um die Ukraine. Sie wurden im Westen ja, ich würde sagen, eher wie russische Innenpolitik gesehen. Ein Land wollte unabhängig von Russland sein und sollte das nicht. Frau Mikic, sehen Sie eigentlich Parallelen zum heutigen Krieg?
Ja, also natürlich. Zum einen, was Sie sagen, man darf nicht aus diesem großrussischen Gebilde raus. So wurde es damals gesehen, so ist es heute. Dann die Brutalität, mit der vorgegangen wurde. Die Hybris, oh, das schaffen wir in ein paar Wochen, so hieß es damals mit Tschetschenien. Dann auch dieses, ja, so, wie soll ich sagen, Niedermachen oder die Verachtung ist das bessere Wort. Die Verachtung gegenüber den Tschetschenen, also in dem Fall waren das eben Wilde und alles sowieso Islamisten und unkultiviert. Und ähnlich ist es ja dann mit den Ukrainern. Das sind alles Nazis, das sind nicht richtig entfaltete zivile Menschen, so wie die Russen es sind und so weiter. Also ich sehe da einiges. Der Unterschied ist natürlich, wie Sie sagten, der Westen schaute da nicht hin, lieferte auch keine Waffen und behandelte das eben als innenpolitisches Problem von Boris Jelzin, später Putin.
Sie haben da aber auch allerhand Wildes erlebt. Zum Beispiel ein Gespräch mit dem Separatistenführer Dudajew. Der hat Sie beschimpft. Mhm. Und Sie haben ihm entgegengeknallt. Ohne Sie als Journalistin würde seine Zwergenrepublik doch kein Mensch kennen. Sind Sie eigentlich von Natur aus so unerschrocken und mutig? Ich meine, er hätte ja auch mal kurz die Waffe ziehen können.
Ja, so schlimm war es nicht. Das war ein emotionaler Ausbruch in der Tat. Und das stimmt auch. Ohne uns Journalistinnen und Journalisten, Reporterinnen und Reporter, hätte die Welt überhaupt nichts über Tschetschenien gewusst. Das war vorher so ein kleiner Klecks. Ich weiß nicht, man sagt ja immer Saarland, aber so irgendwie zweimal so groß wie das Saarland. Ja, ein Krümel im Großrussischen Reich und in der Ex-Sowjetunion und so weiter. So, und ich denke mal, der Westen hätte gut daran getan, nicht nur OSZE-Botschafter dahin zu schicken, die einen guten Job gemacht haben, sondern vielleicht auf Dauer zu bekunden, dass sie sich für die Menschenrechtsverletzungen und so weiter in dieser Region interessieren. Mhm. Das ist nicht passiert. Und deswegen haben wir auch so einen fürchterlichen Kerl wie Ramzan Kadyrov, der jetzt auch in der Ukraine eine furchtbare Rolle spielt. Nicht nur als Warlord, sondern als Präsident und als Knecht Putins, wenn man so will. Und der Westen, der hätte da wirklich bessere Politik machen können.
Kurz, die heutige Situation ist derzeit ein einziges Schlamassel. Sie haben Ihre Erinnerungen geschrieben, bevor der Ukraine-Krieg ausbrach.
Ja.
Und da steht auch eine Menge Sehnsucht drin. Also Sehnsucht nach der Schönheit des Roten Platzes in Moskau im Abendlicht, nach einem Russland, das es so schlicht nicht mehr gibt.
Ja.
Sie sind jetzt Anfang 70, Frau Mikitsch. Meinen Sie, dass Sie eine Tauwetterperiode, so nennt man das immer, eine Tauwetterperiode zwischen Russland und der westlichen Welt noch erleben werden? Oder liegt das für Jahrzehnte auf Eis?
Ich bin pessimistisch und gleichzeitig gibt es einfach diese ganz große Frage, wollen wir, also im Westen, will ich, dass Russland auf Dauer isoliert ist, dass aus Russland so etwas wie Nordkorea gibt? Wollen wir nicht mit den Menschen dort reden? Gibt es nicht noch die Partnerschaften, die Freundschaften auf niedrigem Niveau? Ich weiß nicht, sag jetzt mal die Chöre, die Vereine, einige Städte. Und wo es sich lohnt, Kontakte aufrechtzuerhalten und da so ein Flämmchen aufrechtzuerhalten, damit es dann irgendwann ein neues Russland gibt.
Aber solange das Russland nicht selbst seinen Präsidenten abschafft, sind doch die Chancen da gering, auch für die Chöre und die privaten Welten und die Flämmchen, das zu unterwandern.
Ja, ich kann Ihnen nur resigniert zustimmen. Ja.
Wir überspringen mal ein paar Jahre, Frau Mikitsch. Wir gehen in 7 Meilenstiefeln durch Ihren Lebenslauf. Paris, Washington kam noch, Bundesverdienstkreuz, das Meinungsmagazin Monitor, eine stilprägende Fernsehjournalistin, der Aufklärung auch sich verpflichtet fühlend. Sie wurden dann 2014 WDR-Chefredakteurin. Und wenn ich im Moment mal böse bin, Frau Mikitsch, könnte ich das auf das Kürzel bringen vom Abenteuer zur Macht, von der Freiheit zur Hierarchie? Und ich gestehe ganz offen, ich habe das 2014 gelesen, erschrocken die Zeitung aus der Hand gelegt und habe das überhaupt nicht verstanden, warum eine ausgewiesene Reporterin Chefredakteurin werden will.
Naja, so böse ist Ihre Frage jetzt nicht. Nein, es war etwas sehr Schlichtes. Ich hatte damals einen Chef, den Programmdirektor. Nee, den Chefredakteur, genau. Der war Chefredakteur. Ich war schon mit Monitor und mit den Dokumentationen an den Schreibtisch gelangt. Ja, das darf man nicht vergessen. Also viele Reportagen zwischendurch konnte ich mir überhaupt nicht zeitlich leisten. Ich war also Schreibtischtäterin geworden, überwiegend. Und dann hat sich eben der damalige Chefredakteur nach oben bewegt. Und ich dachte, um Gottes Willen, ich will keinen über mir haben, den ich nicht kenne. Soll mir keiner reinreden oder so, dann mache ich es lieber selber.
Das war ein Argument, kein Über.
Ja, so war es. Aber ja. Ich habe also so ungefähr dann auch meine Bewerbungsformulierungen gemacht. Ernsthaft, es wäre ja dann auch nur für eine sehr kurze Zeit gewesen, dass sich das verlängert hat. Hatte andere Gründe. Es wäre für 2 Jahre gewesen und ich dachte, okay, in dieser Zeit mache ich das, was ich wirklich gerne mache, nämlich Journalismus, nicht unbedingt jetzt Kästchen abhaken, sondern Journalismus, indem ich andere, ich habe das damals genannt, glänzen lasse. Das heißt, ich unterstütze die Investigativen, ich unterstütze die Auslandsberichterstattung, soweit es geht. Weil das war alles schon ein bisschen auch schwierig und unter Druck und nicht immer gewollt. Und dann
Monitor
ich,
war schon nicht mehr 7:45, sondern
nein,
viertel vor zehn und kürzer. Also
und kürzer,
schafft man auch nicht
Minuten.
Alles, was man sich da vornimmt. Ne?
So, und dann dachte ich, okay, so ein bisschen Gestaltungsmacht ist keine schlechte Idee. Ich kann ein paar gute Leute aus der zweiten Reihe nach vorne schubsen und dann bingo. Dann ist es aber 4 Jahre geworden und es war auch in Ordnung.
Sie hatten keine angenehme Zeit. Da war MeToo ein großes Thema. Frauen, die sexuelle Übergriffigkeiten endlich ansprechen wollten, teilweise nach Jahrzehnten. Da ist es schwierig zu urteilen oder auch gerecht zu sein. Wie sind Sie das angegangen?
Ja, eben mit dieser Spaltung auch im Herzen und im Kopf. Also zum einen war es völlig richtig und gerechtfertigt, dass die Frauen zu mir kamen. Ich hatte ja einen feministischen Background, ich war eine Frau. Sie vertrauten mir und vertrauten sich an. Andererseits war es aber auch schwierig, Belege, Beweise, wie soll ich sagen, ja, die Spuren dann konkret zu machen, weil es ja auch um Arbeitsrecht ging. Also man kann jetzt nicht hingehen und sagen, okay, der fliegt oder der wird zurückgesetzt oder versetzt oder was, jetzt einfach so. Und das musste erstmal geklärt werden.
Und Sie hatten selbst Erfahrungen, also ganz weit unten versteckt. Mit dem Gitarrenlehrer Herrn Kaiser.
Ja, ja.
Schmieriger Typ.
Schmieriger Typ.
Und die Stunden endeten immer ziemlich merkwürdig.
Die Stunden endeten so, dass der Herr Kaiser schrecklich gerne gehabt hätte, dass ich als Teenie dann etwas später, so mit 13, 14, mich ihm dann hingegeben hätte. Ne? Also der wollte mich sozusagen reinschwatzen in die Rolle einer Lolita. Und es ist zum Glück sehr gut ausgegangen. So, aber ich hatte in der Tat Erfahrung mit Schmier, mit Zweideutigkeiten, mit einer psychischen Übergriffigkeit, mit emotionalen Klippen, die es da gab. Das gab es alles. Insofern verstand ich viele Frauen.
Und wir fahren jetzt musikalisch das Power-Programm und sprechen dann auch darüber mit unserem Gast, mit Sonja Mikic, Patti Smith, Everyone Wants to Rule the World. Patti Smith mit Everyone Wants to Rule the World, ein Musikwunsch unseres Gastes von Sonja Mikic, genossen?
Ja, ich wollte auch ein Kompliment Richtung Musikredaktion schicken. Die anderen Stücke sind auch fantastisch.
Ein Leben ohne Musik von Patti Smith ist denkbar, aber sinnlos.
Genau, das ging ja schon in den 70ern los. Muss ich sich vorstellen, diese Frauenpartys und dann Patti Smith Musik statt, ich weiß nicht, Mick Jagger. Und ja, man wurde verrückt dabei. Ne? Tanzen Sie mal zu Gloria, das ist fantastisch.
Es ist interessant, dass Sie jetzt nochmal auf die 70er anspielen. Denn Sie sind ihr sehr, sehr viel später begegnet und haben da, ich sag mal ganz vorsichtig, ihre Punk-Erfahrung nicht direkt ausspielen können. Sie gaben ein etwas komisches Bild ab, sie beide. Das müssen Sie uns erzählen. Sonja Mikic und Patti Smith.
Okay, also Patti Smith, meine Heldin. Ich war auch schon auf ein oder zwei Live-Konzerten gewesen und fand sie nur gut. So, und dann bat mich jemand von der Lit Cologne, also dem großen Bücherfestival hier, doch ihr neues Buch vorzustellen, damals neu, Just Kids. Und ich las es und war wieder begeistert und entzündet. Ich war aber auch gleichzeitig Monitor-Chefredakteurin. So, Monitor-Redakteurin. Und ging dann da zu diesem Veranstaltungsort und hatte als ordentliche WDR-Führungskraft ein Etui-Kleid an und hohe Schuhe und schicke Strumpfhosen und ein Täschchen und stöckelte dann auf die Bühne. Und dann kam dieses Ungeheuer, dieses Monster, ja, mit langen, grauen, zottligen Wolfshaaren und einer engen schwarzen Jeans, glaube ich, und Kampfstiefeln, und dann rotzte sie auf den Boden und war überhaupt unglaublich und schaute mich an, als ob ich unter einem Stein hervorgekrochen wäre. Und ich fragte sie dann auch noch in meinem besten Englisch die ersten Fragen, und wir hatten da überhaupt keinen Rapport. Das war ganz furchtbar.
Und es kommt aus Oxford, ihr Englisch.
Ja. Und dann aber stellte ich so 2, 3 Fragen zur Musik. Und da merkte sie, dass ich Musik erstens liebe und zweitens ein bisschen davon verstehe und auch von der Zeit verstehe. Und es öffnete sich alles, und sie spielte dann a cappella. Was spielte sie? Because the Night, ihr großer, großer Schlager. Das ganze Publikum lag da in Tränen aufgelöst oder in Lächeln aufgelöst. Es war einfach wunderbar.
Aber die optische Begegnung war erstmal, sagen wir mal, etwas verstörend. Also sie haben den Punk irgendwie vergessen gehabt und sie nahmen sie erstmal gar nicht ernst. Schön, dass sie sich noch gefunden haben.
Ja.
Nun haben Sie, Frau Mikic, ja immer wieder hartnäckig die Boygroups in ihrer Umgebung aufgewirbelt. Mussten dafür manche extra Meile zurücklegen, hat aber geklappt. Man spricht immer von den Alpha-Männchen. Sind Sie ein Alpha-Weibchen? Klingt noch döver, aber könnte doch was dran sein.
Müssen Sie andere fragen.
Echt?
Ja.
Wie sehen Sie sich selbst?
Ja, also es hat geklappt, das ist richtig. Ich bin mit vielem einverstanden, was ich entschieden habe. Nicht mit allem, aber mit vielem. Ich bin einigermaßen gesund, bin einigermaßen gut drauf, ich habe eine gute Ehe, ich reise durch die Welt, ja.
Gut so. Durchgekommen,
jo.
Unterm Strich.
Ja.
Dieser Tage wird ja eine Ikone der Frauenbewegung 80, nämlich Alice Schwarzer.
Ja.
Wie sehen Sie das? Wo ist die Wut noch nötig und wo vielleicht auch nicht mehr?
Ach, die Wut ist nach wie vor nötig, nur sie muss feiner dosiert werden gegen die richtigen Probleme, gegen möglicherweise die richtigen Feinde. Und es ist nicht mehr so, dass man sagen kann, uns geht es so schlecht wie damals in den 70ern oder gar 60ern und 50ern. Natürlich nicht. Es gibt gute Gesetze, es gibt sehr viele Frauen, die Vorbilder sind, es gibt viele Errungenschaften, aber es ist auch einiges übrig geblieben, und damit müssen wir uns befassen.
Wenn Sie jungen Leuten, Männern wie Frauen, heute ihren Beruf empfehlen sollten, trotz alledem, warum sollten die das machen? Öffentlich-rechtlicher Rundfunk hat es im Moment nicht leicht.
Ja.
Und vielen auch zu Recht.
Ja, beides, richtig. Weil Journalismus eigentlich eine Vorform sein kann, wenn man gute, große Themen hat, für Geschichtsschreibung, für Geschichtsschreibung vor der Haustür und in der ganzen Welt nebenbei bemerkt. Also nicht nur immer die ganz großen Reisen oder Länder, weil Journalismus dich in die Nähe von anderen Menschen bringt und du von ihnen lernen kannst und was erfahren kannst. Also ist sehr social sozusagen. Mhm. Und da ist eigentlich ein 24/7 Job. Das heißt, die Welt ist wahnsinnig interessant und man kann sich dauernd damit befassen. Man sollte nicht, und das sage ich jetzt wirklich laut und gerne, man sollte nicht Journalismus betreiben, weil man schrecklich gerne berühmt und reich werden will oder eine Bildschirm-Personality, ja, also alle Leute erkennen mich, weil ich auf dem Bildschirm bin. Diese Bildschirmverliebten, die sind mir sehr suspekt.
Braucht es vielleicht auch ein bisschen, ich sag mal, nachjustierte Leitplanken? Also ich las eine Menge Kritik von Sonja Mikic an einem Journalismus, bei dem die Befindlichkeit höher stehen als die Fakten oder die Aufklärung in den Hintergrund rückt. Das fiel mir auf. Würden Sie an den Leitplanken, wenn Sie heute jungen Leuten Rat geben sollten, gern nochmal ruckeln?
Ja, also Journalismus ist keine Ich-Reise. Das kann im Hintergrund eine Rolle spielen, welches Temperament man hat, wie viel Neugier, wie viel Kraft und so weiter. Das schon. Aber diese ganzen Ich-Erzählungen, die die Fakten und das eigentlich Interessante verdrängen, die sind mir wirklich sehr suspekt.
Gibt's für Sonja Mikic eigentlich Tage ohne Nachrichten? Hand aufs Herz.
Ja. Ja.
Echt? Was machen Sie dann?
Nee, wenn ich in Griechenland bin, wir sind oft in Griechenland, weil wir da Freunde haben, weil wir da eine, ich nenne es immer, Erdfalte gefunden haben, fernab von allem. Das heißt auch manchmal fernab von Stromversorgung und Internet und Telefon. Und ja, dann gibt es eben keine Nachrichten. Und am nächsten Tag oder zwei Tage später merke ich dann auch, die Welt ist auch ohne mich weitergegangen.
Sonja Mikic ist zu Gast, eine große, streitbare, eine aufklärerische Journalistin. Wir haben trotzdem ganz oben begonnen, Frau Mikic, und dahin möchte ich nochmal zurück zum Wolkenkino. Haben Sie eigentlich eine Lieblingswolke?
Oh ja, Cumulonimbus, das ist die große, große Gewitterwolke.
Die soll nicht nur groß, sondern auch recht gefährlich sein. Was steckt da alles drin?
Eigentlich nur Wasserdampf. Eigentlich ist das ja wirklich komisch, dass also diese Wassertröpfchen nach oben steigen, sich oben verdichten zu Eiskristallen oder eben Wolken werden. Und diese Wolke, die hat die Kraft von Atombomben, heißt es. Sie ist tonnenschwer, sie ist manchmal hunderte, wenn nicht sogar Kilometer hoch. Hunderte Meter, Kilometer hoch und sie hat eine ungeheure Kraft und die entlädt sich natürlich in Donner und Blitzen. Und dann, wenn ich jetzt an Griechenland denke, da gibt es ja auch den Olympus, den hohen Berg, und da sitzt der Zeus drauf in den Wolken und schleudert von da oben eben seine Blitze und ordnet die Welt. Also das ist schon was.
Da steckt schon Wumms dahinter.
Das oh, Wumms, oh no, please. Nein.
Nicht
nein.
Wumms.
Nein, und auch nicht doppelt.
Aber Energie.
Energie.
Jede Menge Energie.
Yes.
Und das hat einen anderen, ruft andere Blickwinkel hervor als die netten kleinen Schäfchenwolken, die über den blauen Himmel turnen.
Ach, die sind auch ganz okay.
Dann also, wünsche ich Ihnen, ja, dass Sie die kosmische Energie immer nur so weit erwischt, dass Sie das wuppen können, Frau Mikic. Und danke Ihnen ganz herzlich fürs Gespräch und wünsche Ihnen wirklich alles, alles Gute.
Mein Dank zurück.
Das Buch von Sonja Mikic möchte ich nochmal nennen. Aufs Ganze, die Geschichte einer Tochter aus scheckigem Haus, ist erschienen bei Kiepenheuer und Witsch.